Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wir kennen das. Schicke zwei Menschen in das gleiche Museum und sie kommen zurück und erzählen unterschiedliche Geschichten. So ähnlich ist es auch mit unserer Bibel, mit dem Neuen Testament. Wir haben gerade die Leidens- und Sterbegeschichte Jesu gehört, wie sie bei Johannes aufgeschrieben wurde, mit seinem Blickwinkel und seinen Schwerpunktsetzungen. Und jetzt begleitet uns eigentlich genau die gleiche Situation, aber gesehen und gehört mit den Sinnen des Evangelisten Matthäus, aufgeschrieben dort im 27. Kapitel. Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken mit Galle vermischt. Und als er schmeckte, wollte er es nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Und da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir selber, wenn du der Sohn Gottes bist, und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz herab, dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut. Der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat, denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Und von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama asaftani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie: Der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen: Halt, lass sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und dann war es plötzlich still geworden auf dem Hügel Golgatha. Das Hinrichtungskommando ist abgezogen. Die Gaffer, Lästerer, die haben sich auch verzogen. Ein paar Frauen stehen noch auf Abstand und sie warten. Sie warten genauso, wie einige Soldaten warten, Legionäre. Sie müssen warten, bis der Tod der Verurteilten eingetreten ist. Bei ihnen ihr Offizier, der Centurio. Der wird dann ganz offiziell den Tod der Delinquenten feststellen und auch entsprechend protokollieren. Ordnung muss sein. Die Sonne, sie hat ihren Zenit überschritten. Schwärme von Fliegen und anderem Geschmeiß haben sich über die Sterbenden hergemacht. Den Rabbi Jesus und zwei Räuber. Die beiden Räuber sind möglicherweise, so berichten es andere Evangelien, nicht nur Räuber, sondern auch Teilnehmer an Terroranschlägen gegen die römische Besatzungsmacht, weil auf Raub steht nicht die Todesstrafe, auf Terror schon. Und unter den Neugierigen, die zur Hinrichtung gekommen waren, gab es Fragen. Einige, die sind immer noch verunsichert. War es richtig, den Rabbi Jehoshua an die Römer auszuliefern? Was war denn vor 5 Tagen? Wie er in die Stadt eingezogen ist, bejubelt und begrüßt, im Überschwang großer Gefühle und Hoffnungen. Ja, Hoffnungen hatten sie auf ihn gesetzt, große Hoffnungen. Und jetzt hängt er so am Kreuz wie der letzte Verbrecher. Und es sind keine Legionen von Engeln erschienen, um dem Gekreuzigten zu helfen. Elia hat ihn nicht vom Kreuz abgenommen und befreit. Ausgerechnet er, der Rabbi Jesus, der so vielen Menschen geholfen hat, hängt jetzt hilflos am Kreuz. Er, der so vollmächtig predigen konnte, überzeugender als all die anderen Schriftgelehrten, kann kaum mehr sprechen. Und dann tauchen die Erinnerungen auf. Damals, erinnerst du dich? Damals, als er mit den Jüngern übers Land zog, da war es so, als wäre der Allmächtige, gepriesen sei er, direkt auf die Erde gekommen. Und wenn man diesem Rabbi zuhörte, dann bewegte sich etwas im Herzen, dann wurde es wahr und Tausende strömten zu ihm. Wenn er predigte, fühlte man sich angesprochen, angenommen. Da war ein richtiger Aufbruch da im Glauben und in der Liebe. Und jetzt ist alles ins Gegenteil verkehrt. Angst und Hass haben gewonnen, haben sich breit gemacht. Die Kreuzigung war schrecklich, wie jede andere auch. Alle Hoffnung ist weg, abweisend, feindselig und kalt stehen da diese 3 Kreuze gegen den Himmel. Und das, was wir uns erhofft hatten, das große Wunder, es ist nicht eingetreten. Und plötzlich zerreißt ein Schrei die lähmende Stille. Man hört den Gekreuzigten beten und dann noch ein Schrei und die Soldaten fahren hoch, der Centurio reitet heran. Ein Schrei? Ein Schrei? Ein Schrei aus dem Munde eines Mannes, der seit über 5 Stunden am Kreuz hängt? Das ist mehr als ungewöhnlich. Das ist medizinisch einfach nicht möglich. Denn der Tod am Kreuz ist ein stummer Tod. Ja, man erstickt. Aber nicht, weil man keine Luft in die Lungen hineinkriegt, sondern weil man sie nicht wieder rauskriegt. Jeder gute Asthmatiker kennt das. Wer also dazu verurteilt wird, der stirbt langsam, der stirbt schmerzensreich, und er stirbt schweigend. Es wird sich immer mehr CO2 in den Lungen und im Blut anreichern. Es kommt zu Krämpfen. Die Körpertemperatur steigt und steigt zu einem hohen Fieber. Und es ist nicht nur ein Ersticken, sondern auch ein Vertrocknen. Und gegen Ende verliert man endlich das Bewusstsein. Und manchmal Stunden später tritt erst der Herzstillstand ein. Aus diesem Grund und eben weil sich der Übergang von Scheintod, bewusstlos, zum wirklichen Tod so langsam und schleichend vollzieht, gibt es eine Vorschrift. Es sind ab einem gewissen Zeitpunkt die Beine der Verurteilten mit einer Eisenstange zu zerbrechen. Oder die Herzgegend ist mit der Lanze zu durchbohren. Erst dann, nicht nur fürs Protokoll, kann der Tod des Delinquenten als sicher gemeldet werden. Ja, der Centurio, der kennt die Vorschriften. Und er hat die Erfahrungen, er hat das schon öfters gemacht. Die Römer waren nicht kleinlich mit Todesurteilen. Aber dann plötzlich dieser Schrei, dieser laute Schrei, wie 3 Evangelien übereinstimmend berichten. Was hat es mit dem Schrei auf sich? Warum wird er überhaupt erwähnt? Ist er vielleicht nur ein letztes, hörbares Ausatmen, bevor der Tod eintritt? Aber das Ausatmen geht ja schon nicht mehr. Ein Aufbäumen der Seele vergleichbar mit dem Schrei eines Ertrinkenden, der sich noch einmal meldet? Nein, der Centurio weiß es besser. Das geht eigentlich nicht. Ein Gekreuzigter kann nach 5 Stunden Qual nicht mehr schreien. Sein Körper gibt das gar nicht mehr her. Aber das Neue Testament hilft uns, die Frage zu beantworten. Denn das griechische Wort für Schreien wird immer dann gebraucht, wenn es etwas aus einem Menschen herausschreit. Etwas so, als würde sich eine andere Macht eines Menschen bemächtigen und seinen Mund gebrauchen, um etwas zu sagen, was mehr ist als das, was der Mensch selber aus sich herausbringen kann. Die Geschichte von der Heilung des epileptischen Jungen ist ein Beispiel dafür. Und aus dem Munde des Vaters schreit es heraus: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Bei Markus im 9. Kapitel. Solche Hilfeschreie sind nicht nur ein Zeichen menschlicher Not, dass etwas unerträglich ist, sondern auch ein Zeichen göttlicher Hilfe. Die von Gott erfüllte Rede löst sich aus dem Menschen. Sie zeigt die Kraft des Glaubens, die den Vater ergriffen hat. Und vielleicht muss ich den Schrei des gekreuzigten Jesus auch so verstehen, der beides noch herausrufen kann. Die Not eines qualvollen Sterbens und ein Ja zu dem Weg, der in den Tod führt. Und gegen alle medizinische Erfahrung schreit es aus ihm heraus. So als habe die Kraft Gottes nach ihm gegriffen. Die schwindenden Kräfte des Leibes noch einmal überbaut, das Bewusstsein gegen alle Regel und Erfahrung erhalten und den Sterbenden zu einem lauten Gebet befreit. Eli, Eli, lema asaftani. Aber vorher die Gewalt der Kriegsknechte, der Hohn, der Spott. Ja, wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Die Lästerungen der Pharisäer, das Anschauen, dass das wenige, was er besaß, unter den Soldaten ausgewürfelt wurde. Und in der Entfernung die eigene Mutter, die zusehen muss. Eine unendliche Kette des Leids. Bei Johannes wird auch noch beschrieben, wie sehr er sich kümmert und das Sorgerecht für seine Mutter wahrnimmt und einen Jünger beauftragt, sich um sie zu sorgen. Die letzten Worte, die Matthäus berichtet, aber auch Markus, die zeigen einen geheimnisvollen Zusammenhang zwischen Ohnmacht, ausgeliefert sein und von Kraft. Jesus, kurz vor seinem Tod, betet, Psalm 22, Eli, Eli, lema asaftani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und man hat ja Grund, diesen Satz wörtlich zu nehmen in einer solchen Situation. Wo ist Gott? Wie oft haben sich das Menschen in den Konzentrations- und Vernichtungslager der Nazis gefragt? Wo ist Gott? Und da ist es genauso. Wo bist du? Die ganzen Spottworte von Menschen, die einfach nicht mehr Hebräisch konnten, sondern nur noch Aramäisch und Griechisch, die meinten, wenn er Eli ruft, er rufe den Propheten Eli und nicht seinen himmlischen Vater. Einfach mal beiseite. In einer gottverlassenen Situation, in unendlichem Leid, Gott den Vorwurf zu machen, warum hast du mich verlassen? Zeigt auf der anderen Seite, dass er seinen himmlischen Vater nicht losgelassen hat. Ein Mensch, der betet, ist nicht Gott verlassen. Selbst wenn er sich so fühlt. Damit ist dieses kurze Gebet auch ein Zeichen in der Todesstunde. Wir beide, du, mein Vater und ich, dein Sohn, wir gehören zusammen. Nichts kann und soll uns trennen, auch wenn es manchmal den Anschein hat, dass wir doch getrennt wären. Wie oft kennen wir das auch mit viel kleineren Anlässen, dass man sich fragt, bist du jetzt da oder bin ich allein auf mich gestellt? Muss ich alleine gehen oder trägst du mich oder bist du bei mir? Es war früher ganz üblich und ich habe auch, wenn es möglich war, versucht, diese Tradition aufleben zu lassen. Einem Menschen, der im Sterben liegt, ein Kreuz in die Hand zu drücken. Es gab sogar im 19. Jahrhundert ganz besondere Sterbekreuze, die unten einen Knauf hatten, dass man sich festhalten konnte am Kreuz, damit man wusste, wo der Weg hinführt, damit ein Halt da war auf dem Weg hinaus aus allem Vertrauten in das Neue hinein. Der Anblick und das Halten sollte und soll den Weg weisen, soll Kraft geben, auch im Sterben, so wie Jesus die Kraft aufgebracht hatte, zu beten und zu rufen. Und es spricht auch Trost zu. Ich halte dich und ich komme zu dir. Paul Gerhard hat diese Tradition mit aufgenommen und hat es in einem der Passionslieder ergreifend verdichtet. Erscheine mir zum Schilde, zum Trost in meinem Tod. Und lass mich sehen dein Bilde in deiner Kreuzesnot. Da will ich nach dir blicken, da will ich glaubensvoll dich fest an mein Herz drücken. Wer so stirbt, der stirbt wohl. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.